Herzlich willkommen bei Von Mom zu Mom. Ich bin Nadine, ich bin Mama und dieser Podcast ist für alle werdenden Mamis, für alle bestehenden Mamis und für alle Daddys da draußen, die einfach neugierig sind, wie es uns so ergeht. Bleibt dran!
Hallo und wunderschönen guten Morgen! Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank für deine Treue und danke, dass ihr mir nicht weggelaufen seid, obwohl ich so lange Pause gemacht habe. Aber ich hatte ja gesagt, ich gelobe Besserung. Ja, heute habe ich wirklich ein brisantes Thema dabei. Ihr habt es im Titel ja schon gelesen, Abtreibung. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich mich vor ein paar Wochen wirklich fürchterlich darüber aufgeregt habe, dass eine sehr bekannte Influencerin verkündet hat, dass sie schwanger ist und dieses Kind nicht bekommen kann, weil es einfach nicht funktionieren würde. Und diese besagte Frau hatte, das ist jetzt ihre fünfte Schwangerschaft und sie hat aktuell 3 Kinder. Also ist es der 2. Abbruch. Ich habe jetzt gar nicht weiter recherchiert, warum, wieso, weshalb sie sich dagegen entschieden hat. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie ja dachte, sie hätte aufgepasst und dann ist es doch passiert. Weil es mir einfach ein Rätsel ist, dass man es nicht schafft, ordentlich zu verhüten. Und das ist so ein Punkt, da werde ich echt sauer. Und ich habe mir immer gedacht, boah, ich bin natürlich super tolerant und mit mir kann man über alles sprechen. Aber da habe ich gemerkt, da ist bei mir wirklich eine Grenze erreicht. Weil ich stand jetzt oder stand vor meiner Recherche eigentlich ein Abtreibungsgegner war. Gut, kommt natürlich auf die Bedingungen an, wie man in diese Situation gelangt ist. Aber ich hatte dann einen relativ klaren Standpunkt. Ich habe mich natürlich auch mit meinen Freundinnen unterhalten. Und dabei habe ich mich an eine Situation erinnert, als ich 8., 9. Klasse war, ich weiß es gar nicht genau. Da haben wir das in der Schule durchgenommen und da kam es auch zum Thema Abtreibung. Und da habe ich mich richtig mit einer Klassenkameradin angelegt, weil sie halt gegen Abtreibung war und ich dafür. Und sie konnte es gar nicht verstehen. Und ich habe gesagt, naja gut, aber im Endeffekt, was ist schon eine befruchtete Eizelle? Ich meine, das ist ein Zellhaufen. Das hat überhaupt nichts mit einem Menschen zu tun. Ich meine, ein Mensch ist es erst dann, wenn er auf die Welt kommt und atmen kann und überlebensfähig ist. Und sage ich mal, alles vorher war für mich, also das war für mich überhaupt keine Debatte. Ich habe gar nicht verstanden, was die sich da so aufgeregt hat. Da lagen wir uns richtig in den Haaren und da war ich auch richtig sauer. So, das ist jetzt natürlich aber schon ganz, ganz, ganz lange her. Und es war tatsächlich nur so, dass ich durch die Gespräche mit meinen Freundinnen mich an diese Situation wieder zurückerinnert habe. Die hatte ich nämlich völlig aus meinem Gedächtnis verdrängt, weil heute sehe ich das Ganze anders. Und vielleicht muss man da auch einen Unterschied treffen, in welchem Alter man sich gerade befindet. Bei uns ist es ja nochmal eine andere Situation. Die von euch, die mich jetzt schon lange begleiten und den Podcast schon lange anhören, die haben ja mitbekommen, was los war mit meiner 2. Tochter. Und für die, die es nicht gehört haben, euch möchte ich kurz erzählen, dass ich Mama bin von 2 zauberhaften Töchtern, aber bei meiner 2. Tochter, bei der Hälfte der Schwangerschaft, die Fallot'sche Tetralogie diagnostiziert wurde. Das ist ein mittelschwerer Herzfehler. Wir haben die Diagnose bekommen, als wir uns gerade im Ausland befunden haben. Wir waren über 2 Jahre in China und da wurde uns das einfach so übermittelt. Also sie haben es uns gesagt, wir haben es nicht verstanden. Dann haben sie es nochmal erklärt. Dann habe ich mein VPN eingeschalten auf ein Handy, habe gegoogelt und habe erstmal geschaut, was das für eine Herzkrankheit ist. Da haben sie uns keine Optionen gegeben, dass das gut werden könnte, dass es operabel ist, dass wir es noch hinkriegen. Da war die Aussage, naja, Mai mit dem Herzfehler, meistens sind die Kinder auch höchstgradig behindert, oft haben sie gar keine Überlebenschancen, vielleicht stirbt sie ja eh schon vorher im Bauch, vielleicht aber auch erst später. Meine Güte, man könnte es ja, sag ich mal, wegmachen und Neues machen. Und wir sollten auch jetzt eine Fruchtwasseruntersuchung machen, um weitere Behinderungen oder Einschränkungen auszuschließen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann hieß es Warten und Bangen. Und in dieser Warten- und Bangenzeit habe ich mich jeden Tag damit auseinandergesetzt, dass dieses Baby in meinem Bauch getötet wird, dass ich es still gebäre und mich von ihm verabschiede und das Thema damit erledigt ist. Und alleine dadurch, dass ich mich so lange damit beschäftigt habe, weil es hat wirklich Wochen gedauert, bis wir das finale Ergebnis bekommen haben, schnürt mir wirklich alles zusammen, wenn ich höre, dass jemand, und in diesem Fall diese spezielle Frau, die erwachsen ist, die bereits 3 zauberhafte Kinder hat, einen Partner hat, nicht in der Lage ist zu verhüten, wenn sie doch offensichtlich kein Kind mehr haben möchte und dieses dann aus freien Willen wegmachen lässt. Also da kann ich gar nicht tolerant sein und da will ich es auch nicht sein. Es gibt sicherlich viele Situationen, wo man sagt, das ist vielleicht die einzig richtige Lösung für die Person. Aber in dem Fall fehlt mir da wirklich mein Verständnis. Und dann dachte ich mir, naja, aber wenn du jetzt einen Podcast machst über dieses Thema, dann kannst du ja nicht jedem aufzwängen, was deine Meinung ist. Oder du kannst ja nicht nur das vertreten, was ich für richtig halte. Und vielleicht ist es ja sogar ein bisschen so, dass ich, wenn ich euch das jetzt vorgetragen habe, was ich jetzt recherchiert habe, ich auch ein bisschen meinen Blickwinkel geändert habe und es vielleicht doch geschafft habe, ein klein wenig bisschen toleranter zu sein. Und vielleicht schafft ihr das ja auch. Also ich fange jetzt mal ganz vorne an. Und zwar Abtreibung ist seit 1993 im Strafgesetzbuch, ja, ihr habt richtig gehört, im Strafgesetzbuch verankert unter dem Paragraphen 219. Eine Abtreibung ist rechtswidrig, aber straffrei. Und zwar gekoppelt an verschiedene Bedingungen. Sie ist dann straffrei, wenn du Opfer einer Vergewaltigung zum Beispiel geworden bist oder Inzest bestanden hat oder die Schwangerschaft Gefahr für körperliche und seelische Gesundheit der Schwangeren beinhaltet oder des Kindes. Ja. Dann darfst du straffrei abtreiben und auch dann werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Aber auch nur, wenn du vorher zu einer Pflichtberatung gegangen bist. Das heißt, du gehst zum Frauenarzt, dann wird diagnostiziert, du bist schwanger, dann musst du zu einer Beratungsstelle gehen. Und erst 3 Tage nach diesem Beratungstermin darf frühestens der Eingriff stattfinden, sonst hast du rechtswidrig gehandelt. Und diese Vorstellung, dass das im Strafgesetzbuch drinsteht, fand ich echt krass. Also das habe ich vorher nicht gewusst. Naja, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen Abgang herbeizuführen. Also das ist einmal das Ausschaben und einmal das Absaugen. Wobei mittlerweile habe ich gelernt, dass diese Vakuumaspiration, also die Absaugung, wohl öfter stattfindet als die Ausschabung. Die findet meistens statt bei Fehlgeburten, damit man eben das ganze verbliebene Gewebe noch entfernt. Aber bei einer Vakuumaspiration, da wird ein schmales Röhrchen eingeführt in die Vagina und in die Gebärmutter und dann wird die Gebärmutterschleimhaut, die Fruchtblase und das Embryo abgesaugt. Ja, ist meistens operativ, oft Vollnarkose, stationärer kurzer Aufenthalt, manchmal wird es sogar ambulant durchgeführt. Und ja, die Ausschabung ist immer unter Narkose und da wird eben auch die Gebärmutterschleimhaut, die Fruchtblase und das Embryo mit so einem löffelartigen Instrument abgeschabt. Ja, also wie gesagt, wird seltener eingesetzt. Alternative gibt es noch die Abtreibungspille, die wohl nur wirkt bis zur 9. Schwangerschaftswoche. Und da werden künstlich Wehen ausgelöst, um eine Fehlgeburt zu provozieren. Und auch das darf man nur unter ärztlicher Aufsicht machen. Der ein oder andere hat schon mal gehört von der Pille danach. Die muss man aber relativ zügig nach dem Akt einnehmen. Und die wirkt wohl auch nur dann, wenn der Eisprung noch nicht stattgefunden hat. Also das war auch eine Info, die hatte ich gar nicht. Na, und wie viele Abtreibungen gab es wohl im letzten Jahr 2022 in Deutschland? 104.000 Abtreibungen. Das sind 10% mehr, als es noch im Vorjahr waren. Und Ich war wirklich erstaunt. Ich habe auf der Seite des Statistischen Bundesamtes nachgelesen und von diesen 104.000 Abgängen waren 70% davon zwischen 18 und 34 Jahren, 19% zwischen 35 und 39, 8% waren 40 Jahre und älter und nur 3% waren tatsächlich jünger als 18 Jahre. Aber was mich eigentlich am meisten erstaunt hat, war, dass 60% der Frauen schon ein Kind hatten. Also es war dann das zweite oder das dritte oder das vierte Kind, was sie abgetrieben haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich schon geschluckt, weil ich dachte mir immer, naja gut, vielleicht treibt man mal ab, weil man jung ist, weil man betrunken auf einer Feier war, weil man irgendeinen blöden One-Night-Stand hatte, weil man ja einen blöden Freund hat, der einen auch dazu gedrängt hat, weil man mitten in der Ausbildung steckt, mitten im Studium ist, kein richtiges Einkommen hat, was auch immer. Das waren für mich so die logischen Gründe, warum man sich dafür entscheidet, das Kind nicht zu bekommen, weil einfach die momentane Situation nicht passt. Aber dass sie doch bei so vielen Leuten nicht passt, wo man es auch eigentlich meinen möchte, wenn du ein vielleicht, also ich nehme jetzt einfach nur mal an, ich weiß es jetzt natürlich nicht, dass die Frauen, die abgetrieben haben, schon ein Kind hatten. Einige davon werden ja auch in einer funktionierenden Beziehung stecken, vielleicht in einer Ehe, die werden ein Eigenheim haben. Da hätte das Kind doch vielleicht die besten Möglichkeiten, noch mit aufgenommen zu werden. Also es hat mich tatsächlich total erstaunt. Und es ist wohl auch sehr, sehr, sehr schwierig, eine Klinik zu finden, die den Eingriff durchführt. Es werden immer weniger, die das anbieten. Und es wird tatsächlich auch nicht an allen Fakultäten das Verfahren gelehrt. Und es sind immer weniger Absolventen, die in diesem Bereich arbeiten wollen, weil es natürlich auch ein gesellschaftskritisches Thema ist. Sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, wer erzählt denn vielleicht schon gerne, dass er, ach, ich arbeite in einer Abtreibungsklinik. Ich meine, da hast du ja schon immer gleich Riesendiskussionen. Es ist ja auch schwierig für manche natürlich moralisch völlig verwerflich. Für andere ist es natürlich die Unterstützung der Selbstbestimmtheit der Frau. Aber ich weiß nicht, wie viele Stimmen da laut werden und ob man die Muße und die Freude auch hat, sich ständig rechtfertigen zu müssen. Ja, und wie gesagt, die Ärzte, die diesen Dienst anbieten, die werden auch immer älter und die gehen nach und nach in Rente. Also es ist zwischen 2003 und 2020 ist die Zahl der Kliniken, die Abtreibungen anbietet, um 50% gesunken. Also es gibt jetzt noch in Deutschland 1.109 Kliniken, die das anbieten. Das bedeutet, dass wenn du auf dem Land lebst, du vielleicht wirklich weite Wege auf dich nehmen musst, damit du es durchführen kannst. Viele, und wer weiß, ob diese Zahl, ich meine, es sind jetzt die Abtreibungen, die in Deutschland stattgefunden haben. Viele werden vielleicht in benachbarte Länder gehen, weil es da einfacher, unbürokratischer und unkomplizierter womöglich vonstatten geht wie bei uns. Also, und was eigentlich das Erschreckende daran ist, dadurch, dass natürlich immer weniger Kliniken da sind und Frauen, die schwanger sind und es das Kind nicht bekommen möchten, die werden so oder so dieses Kind nicht bekommen wollen. Die werden alles Mögliche auf sich nehmen, damit sie es loswerden. Und das heißt, es gibt so viele unsichere Abbrüche durch ungeschultes Personal, was so viele Risiken mit sich bringt. Und vielleicht auch der schwangeren Frau dann immens schadet, dazu bringt, dass sie vielleicht später nicht mehr die Möglichkeit hat, ein Kind zu bekommen oder zu dem besseren Zeitpunkt. Oder im schlimmsten Fall, dass sie an den Folgen stirbt. Und das hat mich extrem erschüttert, weil ich kann ja nicht von mir ausgehen, wie ich die Dinge sehe, was ich machen würde, weil ich bin nicht die Gesellschaft. Jeder ist ein Individuum. Jeder hat eine ganz andere Voraussetzung mitbekommen auf diesem Lebensweg. Jede Frau, die an dieser Stelle steht, steht an einem ganz anderen Punkt und man muss es eigentlich individuell nochmal beleuchten. Und was ich total irre fand in dieser Diskussion zwischen Pro-Life und Pro-Choice, ist, dass das die Argumente für Pro-Life, die kannst du ja aufbauschen bis ins Unermessliche. Den meisten kann ich folgen und ich kann sie auch nachvollziehen. Aber ich verstehe jetzt auch die Pro-Choice-Argumente. Also ich kann es auch nachvollziehen. Ich gebe jetzt mal ein paar Argumente wieder. Es gibt ja viele Petitionen und es gibt viele Organisationen, die sich für das Leben einsetzen. Und die sagen Sachen oder haben Grundsätze in ihren Vereinen drin stehen. Ich finde, das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Und man hat das Gefühl, wenn man die andere Seite ein bisschen versteht, dass man schon schlecht ist, ja, dass man schon was Falsches tut, dass man irgendwie ein schlechter Mensch ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Die protestieren, die stellen sich als Mahnwachen vor Pro-Familie-Beratungsstellen. Sie bedrängen Frauen, die, wobei ich davon ausgehe, dass es für die meisten eine relativ schwierige Entscheidung ist. Und in diesem schwierigen Entscheidungsprozess wirst du noch geächtet, wenn du zu einer Stelle gehst, die dich unterstützen soll und dich beraten soll. Vielleicht in die eine Richtung, vielleicht auch in die andere. Das spielt ja erstmal gar keine Rolle. Aber es ist ja, wie gesagt, vom Gesetzgeber vorgegeben, dass du dorthin gehst, weil sonst begehst du eine Straftat. Ja? Steht nicht im Grundgesetz drin, nein, es steht im Strafgesetzbuch drin. Naja, und die Pro-Life-Anhänger, die sagen natürlich, ein Embryo ist ein eigenständiger Mensch mit einer eigenen Blutgruppe, einer eigenen DNA. Den kann man nicht töten. Das Gegenargument ist natürlich, ab wann ist es ein Embryo, ab wann ist es ein Zellhaufen, ab wann ist es ein Fötus, ab wann ist es wirklich Leben. Ich denke, das ist ja ein Punkt, den definiert ja jeder für sich selber. Also jeder hat doch ein eigenes Bild davon, wann ein Mensch ist. Ist es schon ein Mensch bei der Empfängnis oder dann erst bei der Geburt oder schon dazwischen? Oder ab der 20. Woche, wo die meisten, wenn sie auf die Welt kämen, schon so früh noch eine gute Überlebenschance haben. Kannst du mir das beantworten? Und dann heißt es noch, die Todesstrafe sei verboten. Und wenn man nicht mal Schwerverbrecher töten dürfe, warum dann ein unschuldiges Kind? Und das finde ich, das war ein Satz, der hat mich wirklich getroffen. Auf der einen Seite, wenn man sagt, man entscheidet hier über das Leben, tatsächlich. Aber ist es schon das Leben? Ist das schon lebenswertes Leben nach 2, 3, 4, 5 Wochen? Vielleicht wäre es ja von Haus aus auch alleine abgegangen, man weiß es ja nicht. Es gibt ja so viele Fehlgeburten. Man liest ja auch immer überall, dass jede Frau mindestens mal 1, 2 Fehlgeburten hat, ohne dass sie es überhaupt mitbekommt, weil dann einfach eine Abbruchblutung stattfindet und man hat es gar nicht mitbekommen. Also sehr schwierig. Und auch wird noch gesagt, naja, wenn eine Frau schwanger ist, dann kann sie gar nicht mehr entscheiden, ob sie Mutter ist oder nicht. Sie ist es ja bereits. Finde ich auch etwas übergriffig, den Satz, aber er zeigt schon Wirkung. Also, und warum sollte man einen Menschen töten, wenn der Zeitpunkt ungünstig ist? Es gibt ja immer wieder Schwierigkeiten im Leben und auch wenn Kinder 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, wenn die dann kompliziert sind, tötet man sie? Nein. Und sollte ein Abbruch wirklich Privatsache sein? Ich meine, Kindesmissbrauch ist ja auch keine Gewissensentscheidung des Einzelnen. Ja? Da haben wir auch den Gesetzgeber, der diese Dinge regelt. Warum sollte es bei einer Schwangerschaft anders sein? Warum sollte da nicht einfach die Gesellschaft drüber entscheiden können? Finde ich etwas kritisch, den Punkt. Und es heißt ja nicht, dass wenn ein Kind unerwünscht ist, weil es gerade nicht reinpasst, dass es dann unglücklich ist, dass es dann ein unglückliches Kind wird oder ein unglücklicher Mensch wird. Und Wunschkinder sind ja auch nicht immer glücklich. Und vielleicht wäre ja eine Adoption eine Alternative. Also ihr seht schon, wenn man auf Seiten geht von Vereinigungen, die pro Life sind, dann ist es richtig harter Tobak. Und in der Sekunde, wo ich mir denke, naja, aber ich kann das ein oder andere Gegenargument der anderen Seite auf jeden Fall verstehen und nachvollziehen oder zumindest mal respektieren, da habe ich gleich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Punkte hört. Das, was Frauen sagen, die pro-choice sind, das sind ja die Frauen, die sagen, es geht hier um Selbstbestimmung. Es ist mein Körper, es ist mein Leben und ich entscheide alleine, was ich damit mache. Und wie kann es denn sein, dass es im Strafgesetzbuch steht, dass eine Abtreibung rechtswidrig ist, wenn doch im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, die Würde des Menschen schon, aber nicht der schwangeren Frau. Das sitzt doch, oder? Da habe ich mir auch gedacht, ja, stimmt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum ist die Frau hier so in die Enge gedrängt? Wo ist da in irgendeiner Form irgendeine Gleichberechtigung? Also, und wie gesagt, die Diskussion, ab wann ist der Mensch ein Mensch? Kann man das nicht selber entscheiden? Und dann gibt es auch noch die Frauen, die tatsächlich sagen, dass sie diese Pflichtberatung schrecklich finden. Weil einige Frauen sagen, wenn ich mich für eine Abtreibung entscheide, dann ist diese Entscheidung bereits gefallen. Und dann wird ein Pflichtgespräch, das wahrscheinlich 20 Minuten in einer Beratungsstelle dauert, an meiner Meinung nichts ändern. Das sind dann diese Frauen, die sich wirklich sicher sind, dass das einfach gerade oder überhaupt nicht in ihr Lebenskonzept passt. Und sie sagen, es ist eine Zumutung und Anmaßung, dass einem das aufgebürdet wird, dass man dann noch Bürokratie-Dinge durchzuführen hat, wenn man sich doch seiner Sache sicher ist und ein selbstbestimmtes Leben führen möchte. Aber dann gibt es ja da vielleicht auch noch andere Frauen, die genau diese Beratungsstellen brauchen, die sich alleine fühlen, die keinen Rückhalt haben, die einen Partner haben, der Druck ausübt, das Kind wegmachen zu müssen, sonst trennt er sich vielleicht oder weiß ich nicht was. Oder junge Leute, die vielleicht noch bei Mama und Papa wohnen und die auch sagen, es ist einfach ein falscher Zeitpunkt, mach das nicht. Vielleicht ist es genau für die richtig, zu einer Beratungsstelle zu gehen, dass man vielleicht, wenn man selber doch insgeheim sich denkt, naja, vielleicht würde ich es ja doch behalten wollen, aber man sieht einfach keine Optionen, dass diese Menschen einem die Möglichkeit geben, Chancen aufzuzeigen und Lösungen zu finden. Aber schafft man das in 20 Minuten oder von mir aus auch in einer Stunde, dass man jemanden so beisteht und diese lebenswichtige Entscheidung beeinflusst? Und selbst wenn man sagt, man ist pro Leben und dann hast du da vielleicht dein Kind und der Partner verlässt dich, die Familie verstößt dich. Es wäre ja alles möglich. Und dann hast du dich dafür entschieden und bist ja dennoch alleine und musst trotzdem schauen, wie du es schaffst. Also ich habe mir gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, wahrscheinlich so unfassbar viele individuelle Situationen, wo man sich doch eigentlich in jede einzelne reindenken müsste. Manche Frauen haben auch gesagt, also das ist jetzt all das, was ich gelesen habe und in Reportagen mir angeschaut habe, dass es auch gar nicht darum ging, dass sie eine finanzielle Notlage hatten oder sonst was. Sie wollten das einfach nicht, weil sie sich nicht als Mutter fühlen. Sie wollen auch keine Mutter werden und sie fühlen jetzt, dass dieses Embryo oder Zellhaufen oder was auch immer in ihnen heranwächst, es ist einfach wie ein Fremdkörper und es muss weg. Und dann gibt es die anderen Stimmen, die laut werden und sagen, naja, wenn der Staat sich mal mehr um unsere Mütter kümmern würde und man einfach nicht diese finanziellen Sorgen und Ängste hätte und diesen finanziellen Druck, der gerade jetzt in der jetzigen Zeit so immens hoch ist, jeder weiß es, der ab und zu mal Essen einkaufen geht im Supermarkt, da schlackerst du täglich mit den Ohren. Wie wäre es denn, wenn wir einfach unsere Mütter entlasten würden, wenn wir sie schützen würden, dass sie sich diese Sorge nicht mehr machen müssten, wenn sie Müttergeld oder Vätergeld, ist ja wurscht in dem Fall, bekämen, einen gesicherten Kita-Platz, Kindergartenplatz, Schulausbildung und so weiter. Vielleicht würden dann viele sich doch für das Kind entscheiden. Und ja, also die Diskussionen, die gehen ja ins Endlose. Manche sagen auch, naja, ich habe einmal einen Fehler gemacht. Ich habe einmal im Rausch vielleicht nicht verhütet oder das Gummi ist geplatzt oder ich habe die Pille vergessen oder ich habe die Pille zwar genommen, aber ein anderes Medikament und es hat sich nicht vertragen und dann war die Wirkung nicht mehr da. Ich meine, Leute, wer von euch kennt es nicht? Ich habe die Pille wirklich ganz, 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 ganz viele Jahre genommen. Und mein Kinderwunsch ist tatsächlich erst mit 30 ungefähr gekommen. Davor war es für mich gar nicht eine Option, ein Kind zu bekommen. Ich wollte keins. Also das muss ich ganz klar sagen. Und dadurch, dass ich kein Kind wollte, war es für mich ganz einfach, richtig zu verhüten. Ich wusste immer, ich nehme meine Pille und wenn ich sie vergessen habe, dann wie es auf der Packunganleitung draufsteht, nimmst du halt dann, weißt du, die nächsten ein, zwei Wochen ein Kondom, bis du dann wieder die neue Packung anfängst. Also ich meine, es ist ja jetzt, sage ich mal, kein Hexenwerk, da brauchst du ja nicht studiert haben. Ich meine, Packungsanleitung kann man ja auch noch lesen. Ansonsten fragst du halt beim Frauenarzt nach. So, aber ich muss dazu auch sagen, wenn ich dann mal krank war und dann beim Arzt war und irgendwelche anderen Medikamente bekommen habe, sei es Antibiotikum oder weiß der Geier irgendwas, da habe ich von mir aus immer nachgefragt und habe gesagt, hey, ich nehme die Pille XY. Gibt es hier irgendwelche Querwirkungen, von denen ich wissen müsste, auf was muss ich achten? Von sich aus hat es mir nie ein Hausarzt gesagt oder welcher Arzt auch immer ich irgendwo war, nie. Und das fand ich schon krass, weil wer denkt denn da schon immer dran? Also das fand ich auch komisch. Da dachte ich mir, das müsste doch irgendwie auch eine Pflicht sein, ja, dass man die Leute auch mehr aufklärt. Vielleicht muss es ja auch schon viel früher anfangen. Vielleicht muss man ja schon in die Schulen gehen und nicht nur Sexualkunde machen und erklären, ja, wie hier, was weiß ich, Sorgschirr zusammenstecken funktioniert oder was danach die Befruchtung beinhaltet, sondern was wäre, wenn? Und wenn ich abtreibe, bis wann kann ich es machen? Welches Stadium hat der Fötus, der Embryo erreicht? Wie sieht das dann aus? Ist es dann vielleicht etwas, womit man sich mehr auseinandersetzt, wovor man vielleicht auch ein bisschen mehr Angst und ein bisschen mehr Respekt hat, um danach vielleicht ein bisschen gewissenhafter mit der Verhütung umzugehen? Geht es nicht auch darum, dass man sagt, man muss miteinander sprechen, man muss einen guten Draht haben zu seinen Kindern, dass man ihnen ermöglicht, dass sie auch Fragen stellen können? Das war das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Aber Leute, ich habe es euch vorhin vorgelesen. Nur 3% der unter 18-Jährigen von diesen 104.000 Abtreibungen letztes Jahr. Also die waren unter 18. 3%. Überlegt euch das mal. Alle anderen sind schon erwachsen. 70% zwischen 18 und 34 Jahren. Die drücken meistens nicht mehr die Schulbank. Die studieren schon, die machen Ausbildung, was auch immer. Der Sexualkundeunterricht ist da schon ewig, ja. Ich dachte, man muss halt da anfangen. Oder haben sie es deswegen versäumt, weil sie es damals nicht bekommen haben? Oder gibt es tausende andere Gründe, warum sie sich dafür entschieden haben? Es ist auch sehr, sehr schwierig, weil man dann natürlich immer diese Stimmen hört, so, ja, du treibst dein Kind ab und andere Leute geben alles dafür, dass sie eins bekommen und gehen in die Kinderwunschklinik und weiß ich nicht was, dann trag es doch aus und gib's zur Adoption frei. Ja, aber trag mal ein Kind aus, das du nicht willst und gib's dann weg. Das kann man doch nicht von irgendjemandem verlangen. In unserer Gesellschaft, finde ich, hat das relativ wenig Platz, weil natürlich in anderen Ländern gibt es ja immer diese Leihmütter, da gibt es das Geschäft mit den Kindern. Aber der Punkt ist, es ist eine Leihmutter, die meistens eine befruchtete Eizelle eingesetzt bekommt und ein Kind austrägt, das überhaupt gar nicht ihrs ist. Ja, das ist wahrscheinlich vom Gefühl was ganz anderes, wie wenn du deine DNA da in dir großzüchtest, es rauspresst und dann weggibst. Also es ist wirklich ein heikles Thema. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich würde mich sehr über Nachrichten freuen, was ihr davon haltet. ob ihr pro-life seid oder pro-choice. Es gibt ja zum Beispiel, also das muss ich jetzt auch noch sagen, aber in Polen zum Beispiel ist eine Abtreibung komplett verboten mittlerweile. Also da darfst du wirklich nur, wenn du vergewaltigt wurdest, Inzest durch Inzest oder wenn Leben von Mutter und Kind in Gefahr sind, das Kind abtreiben. Sonst darfst du es nicht. In Amerika gibt es Bundesländer, da ist ein Kopfgeld ausgesetzt auf Leute. Wenn ich jetzt beobachte, dass irgendeiner illegal abtreibt und ich schwärze den an, dann kriege ich Geld dafür. Das ist so freakig, wenn man sich mal guckt, was auf dieser Welt los ist und wie vielen Frauen da, sage ich mal, auch diese Selbstbestimmung genommen wird. Wenn es jetzt irgendwelche dummen Urscheln sind, die zum 800. Mal abtreiben und die Abtreibung quasi als Verhütungsmittel nutzen, ja, dann denke ich mir, ja, da brauchen wir richtig krasse Gesetzesauflagen, weil anders checken die es nicht. Da kriege ich einen richtigen Hals. Aber das ist wahrscheinlich ein schwindend geringer Prozentsatz. Und das ist ja das. Man hört ja nur in den Medien diese Extrembeispiele. Man hört ja nur das Krasse, weil alles andere interessiert einen ja nicht. Was will ich schon von jemandem hören, wo es vielleicht in irgendeiner Form Sinn macht, dass er das Kind wegmacht? Ich meine, wir wissen nicht von diesen 104.000 Abtreibungen, was die Gründe sind. Vielleicht ist ja 80% davon völlig legitim, weil die Gesundheit der Mutter gefährdet war. Oder weil es eine Vergewaltigung war. Oder. Wir wissen es ja nicht. Das sind ja einfach Zahlen, die einem hier um die Ohren geballert werden, die einen aber zum Nachdenken anregen. Und ja, mit diesem Nachdenken möchte ich euch auch aus dieser Folge entlassen. Also, ich fand es sehr spannend, mich da ein bisschen reinzufuchsen und viel zu lesen und mir anzuhören und anzuschauen, weil ich mich tatsächlich selber noch nie damit auseinandergesetzt habe. Ich hoffe, ich muss es auch nicht. Und ich weiß, ich habe das vorhin so leicht dahergesagt, so, ja, wenn man doch weiß, dass man kein Kind mehr will, dann kann man sich doch sterilisieren lassen. Aber auch das ist natürlich wieder ein Eingriff, den muss man sich wohl überlegen. Der birgt vermutlich auch das ein oder andere Risiko. Und ich meine, ja, ich bin jetzt über 40. Ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Ich möchte auch keins mehr. Ich bin total glücklich, so wie es gerade ist. Aber ich denke mir schon, naja, wenn ich jetzt jünger wäre, dann würde ich ja vielleicht schon noch mein drittes hinterher schieben. Wer weiß das schon, ja? Bin ich aber nicht. Aber den Schritt, dass ich sage, ich lasse mich jetzt sterilisieren, den traue ich mich irgendwie nicht zu gehen. Aber vielleicht ist das ja ein Thema für eine weitere Folge, dass ich mich damit mal auseinandersetze und dann für mich das Thema Kinderkriegen auch abschließe. Ich habe mich damit mit einer Freundin unterhalten und da war das so, da haben wir auch gesagt, naja, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir jetzt mit unserer Familienplanung abgeschlossen haben. Andere kriegen jetzt ihr erstes Kind, was ja auch völlig grandios ist. Aber dass man so diesen letzten Schritt geht, ich habe das Gefühl, das nimmt mir etwas weg, was mir aktuell noch gehört. Aber wie gesagt, vielleicht ja die Inspiration für eine der nächsten Folgen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke nochmal für deine Treue. Folgt mir gerne auf Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe. Ich freue mich auch immer über Bewertungen in Spotify oder auf den anderen Plattformen, wo mein Podcast online ist. Also, spread love, no hate. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.